Seit die Dioptrien in die Eier machen, kann ich keine Eier mehr sehen.
Fritz.
Und das hört man.
Komport Nummer 283. Insolvierung. Hallo und herzlich willkommen zum 283. Komport, den ich am heutigen, zwischendurch mal sonnigen und extrem windstillen Freitag, dem 16. September 2011, alias 2011, aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 12, 19.
Jawohl, ja, gerade frisch geworden. So, und die Insolvierung ist eigentlich eine insolvente Regierung. Und nein, ich meine nicht die von Griechenland, ich meine unsere. Aber ja, das Intro habe ich aus der Fritz-Intro-Kiste entführt. Die Dioptrien und Horror, aber ist ein alter Witz. Inzwischen ist der nicht mehr aktuell, aber ja, egal. So, und dafür gibt es aber dann heute wieder die übliche Dreiteilung mit einem Teil Spezialzeug inklusive Atommeldungen, einem Teil Regierung und Wirtschaft und einem Teil Technik, Politik und, keine Politik, eben nur Technik. Aber mit wieder Space-Meldungen. Und was ihr euch jetzt eigentlich anhören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der ich verstaut habe die unfähige Insolvierung, Regierung, die Wirtschaftsmeldungen und noch alles Mögliche, was mir sonst noch so in die Finger gefallen ist. Also mehr. 12 Grad, partly sunniger. Cool Greetings. Die 12 Grad fühlen sich in beiden Anwendungen wie 12 an und der Wind macht irgendwas zwischen 4 und 7 km/h aus Northwest. Nach dem Sturm der letzten Tage ist es heute tatsächlich so quasi windstill. Aber gut, das war ja schon angekündigt worden. Zumindest von meiner Lieblingswettervorhersage. So, da bin ich wieder. Mit der dümmsten Regierung, die wir da haben. Und zwar, da hätten den Niedrigstlohn. Berlin DPA. Gut, jeder fünfte Vollzeitarbeiter in Deutschland ist im Niedriglohnsektor beschäftigt. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit verdienten Ende vergangenen Jahres 4,6 Millionen sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte monatlich weniger als 1.800 Euro brutto. Berichtet die Passauer Neue Presse. Die Linkspartei hat die BA befragt und fordert nun Konsequenzen. Arbeit dürfe nicht so billig sein wie Dreck. Nötig sei ein gesetzlicher Mindestlohn, sagte Parteichef Klaus Ernst. Ja, also ich meine, wenn es Leute gibt, 4,6 Millionen. Ja, ich meine, irgendwo muss ja die unheimliche Zahl an Aufstockern auch herkommen. Von daher, ja, so wirklich dolle überraschend tut das nicht, aber die Anzahl ist dann nochmal spannend. Ja, das ist ja auch immer die Frage, die ich mir zu jedem, wir haben einen Jobaufschwung, immer dazu denke, ja, mag sein, dass da jetzt irgendwie so und so viel tausend Leute Arbeit haben, aber können die davon leben? Ja. So, dann gibt's die Scheubremse. Zum Abschluss der ersten Lesung des Haushalts im Bundestag hat Finanzminister Schäuble die Einhaltung der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse angekündigt. Oder anders ausgedrückt, der Herr Schäuble hat verkündet zu beabsichtigen, tatsächlich die Verfassung einzuhalten. Das ist mal was ganz was Neues, dass der Herr Schäuble die Verfassung einhalten will. Hallo? Sollte das nicht eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein? Ja, ihr habt den Mist da reingeschrieben. Ja, dann solltet ihr den vielleicht auch einhalten, nicht? Also, inwiefern ist das jetzt eine Meldung wert? Aber egal. Die Regeln zur jährlichen Rückführung der Verschuldung würden auf Punkt und Komma sowie EU-Ro und Kent umgesetzt, sagte der CDU-Politiker. Auch angesichts der zurückliegenden Krise befindet sich die geplante Nettokreditaufnahme in Höhe von 27 Milliarden Euro für 2012 nach 30 Milliarden in diesem Jahr im Rahmen. Bla, bla, blub, bla. 10:30 Uhr. Na, also, der Herr Schäuble beabsichtigt, sich mal ins Grundgesetz halten zu wollen. Was ganz was Neues. Habe ich mir am letzten Freitag hier reingeklebt. Dann gibt es die Schweizsteuer. Das hatte ich als die Meldung das erste Mal hochkam, das muss irgendwie an einem Freitag gewesen sein, da habe ich die irgendwie nicht zur Kenntnis genommen. Also es gibt da so ein lustiges Abkommen zwischen Bimbis-Republik und Schweiz, dass Gelder von deutschen Steuerzahlern, die versehentlich hust-hust in der Schweiz liegen, die müssten ja eigentlich versteuert werden. So, nun gibt es aber in der Schweiz das Bankgeheimnis und das ist da wohl irgendwie Verfassungsrang kompatibel. Sagte zumindest der eine Schweizer auf dem MPS. Und okay, also wer welches Geld wo hat, dürfen Schweizer Banken nicht rauslassen. Punkt. So, und jetzt gibt es da so eine lustige Einigung zwischen Schweizer Regierung ist es, glaube ich, und Bundesregierung. So frei nach dem Motto, naja, also die Banken entscheiden mit ihren Kunden zusammen, was sie denn an Geld wie überweisen wollen. Und dann werfen die das völlig anonym in Richtung Deutschland. So, oder anders ausgedrückt, die Bundesregierung hat keine Ahnung, von wie vielen Leuten sie eigentlich was hätte bekommen müssen und wie viel Prozent davon sie real bekommt. Aber durch dieses Abkommen sind alle Steuerhinterzieher, die ihr Geld in der Schweiz geparkt haben und die eigentlich mehr Steuern zahlen müssten, plötzlich von irgendwelchen Forderungen befreit. Ich würde jetzt nicht behaupten, das so richtig komplett verstanden zu haben, aber so richtig gerecht finde ich das irgendwie nicht. Also ich habe jetzt irgendwie persönlich keine Chance, da größere Summen vor dem Finanzamt zu verstecken. Ich weiß auch nicht, aber hey. So, und da verlautete jetzt aus Länderkreisen, dass sich im Bundesrat abzeichne, dass der Regelung zustimmen muss, dass es eben keine Zustimmung geben könnte. Verärgerung gibt es bei den Ländern vor allem darüber, dass die Bundesregierung den Text des umstrittenen Abkommens mehr als 4 Wochen nach der Paraffierung immer noch unter Verschluss hält. Jungs, Mädels, ihr wollt eine Zustimmung? Dann lasst den Text raus. By the way, Motorflugzeug. Noch relativ leise, aber ja. Deutschland und die Schweiz hatten sich im August grundsätzlich auf die Versteuerung von Kapitalerträgen ab 2013 geeinigt, die deutsche Bankkunden in der Schweiz erwirtschaften. Ich sag doch, Motorflugzeug. Also, ja. Schwupp, habe ich mir am Sonntag reingeklebt. Auch am Sonntag gab es Zemindula. Bundesarbeitsministerin von der Leyen hat die Ansicht geäußert, dass es über kurz oder lang einen Mindestlohn in allen Branchen geben wird. Voraussetzung sei, dass dessen Höhe unabhängig vom Staat unter Beteiligung der Tarifpartner gefunden werde. Bla, bla, Fasel, bla, bla. Ne, die Wirtschaft wird schon regeln. Ja, wie sehr die Wirtschaft was wo schon regeln wird, haben wir ja nun gerade gesehen. Na, der Markt wird's regeln, das hat nicht funktioniert. Für sowas haben wir eigentlich eine Regierung. Aber hey, ja, es wird dann also so quasi Pseudo-Mindestlöhne geben. Hoppelt der Hund gerade in meine Richtung? So, wo war ich? Die Zensursula, die will jetzt also quasi einen Mindestlohn und aber der Staat darf sich nicht einmischen. Was dann dabei rumkommt, wenn zum Beispiel diese ominösen christlichen Gewerkschaften, denen dummerweise die Tarifvertragsfähigkeit abgesprochen wurde, da ihre Meinung äußern, das ist Mindestlöhne, die noch unter der Hartz-IV-Grenze liegen oder anders ausgedrückt Mindestlöhne, von denen man nicht mal mindestens leben kann. Na, aber hey. Also, ja. Zensursula sagt, ein Mindestlohn wird sich schon ganz von alleine einfinden. Die Regierung wird jetzt da schön überhaupt nichts tun. Der Markt wird's regeln. Ja, funktioniert noch nicht. Haben wir ja in der Vergangenheit eigentlich gesehen. Aber egal. Am Montag gab es dann die FDP irrelevant. Habe ich bei Fefe gefunden. Ja, ja, ich weiß, die FDP-Bashen ist wie behinderte Kinderhorn. Aber einen habe ich noch. Nämlich zum Thema irgendwie Fragen, was das denn so für Leute sind, die da noch die FDP wählen würden. Die Fragen sind nicht mehr eindeutig zu beantworten. Für eine repräsentative Auswertung, teilt die Forschungsgruppe Wahlen mit, sei die Zahl der verbliebenen FDP-Anhänger inzwischen zu gering. Ja, FDP hauen. Aber ey, es macht Spaß. Entschuldigung, ich kann nicht anders. Habe ich mir am Montag reingeklebt. Dann gibt es irgendwie die Stahlassung. Nämlich die früheren Stasi-Mitarbeiter, die sollen jetzt aus der Stasi-Unterlagenbehörde gekegelt werden, weil, die haben ja früher mal bei der Stasi gearbeitet. Der Scherz an der Sache ist, dass sie früher bei der Stasi gearbeitet haben, ist schon seit Jahren bekannt. Und es gibt eigentlich überhaupt keinen triftigen Grund, da jetzt irgendwas an deren Beschäftigung zu ändern. weil die an und für sich, ne, also ist ja bekannt. Also ist ja jetzt nicht so, als würde jetzt irgendwie ganz neu festgestellt, ja, die Leute, die haben da mal bei der Stasi gearbeitet, sondern ja, die haben bei der Stasi gearbeitet. Ich weiß nicht, ob sie es irgendwann mal selber verkündet haben oder wie auch immer es sie rausgekommen ist. Auf jeden Fall weiß ihr Arbeitgeber seit Jahren, dass sie das tun. Und jetzt will irgendwie die Bimbis-Regierung die Leute da aber aus der Stasi-Unterlagenbehörde rauskegeln. Das klingt jetzt aber eher nach Hubschrauber als nach Motorflugzeug. Wo immer ich. Ja, da ist ein Hubschrauber. Der kulturpolitische Sprecher der FDP im Bundestag, Rainer Deutschmann, sagte der Mitteldeutschen Zeitung, es könne nicht sein, dass ehemalige Stasi-Mitarbeiter in der Behörde arbeiten. Betroffen sind 47 Mitarbeiter, die versetzt werden sollen. Der grüne Bundestagsabgeordnete Wolfgang Wieland kritisierte das geplante Gesetz, weil es auch rückwirkend gelten soll. Er sagte, es sei Unsinn, ein Beschäftigungsverhältnis rückwirkend aufzulösen. Ja, ey, vor allen Dingen, ey, wie soll das gehen? Die Bezahlung dürfen sie dann zurückzahlen und ihre Arbeitszeit dürfen sie dann anderweitig verwenden, rückwirkend? Oder was? Oder wie? Oder wo? Oder habe ich irgendwas verpasst? Na? Habe ich mir am Montag reingeklebt. Dann gibt es den Westerrat. Bundesaußenminister Westerwelle hatte den Palästinensern vor einem Alleingang bei ihren Bemühungen um einen eigenen Staat abgeraten. Weil die haben jetzt mal ganz offiziell laut drüber nachgedacht, bei der nächsten UN-Vollversammlung einen Antrag einwerfen zu wollen, dass sie als Staat anerkannt werden wollen. Weil sie halt der Meinung sind, naja, also ich meine, wir haben jetzt hier schon lange genug gestartet. Jetzt ist mal an der Zeit, dass wir auch offiziell als Staat anerkannt werden. Ja, also irgendwie, wie war das, die juristischen Grundvoraussetzungen, kann man argumentieren, hätten sie schon längst erfüllt. So, das geht aber natürlich nicht, weil das würde ja möglicherweise vielleicht irgendwie die Israelis daran hindern, da noch weiter Gebiete zu besetzen und Palästinenser noch weiter rauszuwerfen aus dem Land, was sie ursprünglich mal bewohnt haben. Und wo sie dann nur mit Gewalt entfernt wurden. Aber hey, Deutschland ist ja so friedlich. Und naja gut, wir haben da halt das kleine Problem. Kritik an Israel äußern zu wollen, wird dann ganz schnell als Antisemitismus ausgelegt, weil Israel besteht ja nur aus der Religion der Juden. Ja. Na, und deswegen dürfen die Palästinenser auch überhaupt gar nicht anerkannt werden. Und Staat, die haben doch gar keine Rechte auf irgendwas. Und deswegen hat dann Westerbrülle sich dahingestellt und verkündet, dass das nicht geht. Er sagte bei einem Treffen mit Palästinenserpräsident Abbas in Amman, Deutschland halte am Ziel eines palästinensischen Staates fest, allerdings als Ergebnis von Verhandlungen, also nie. Na, weil dass die Israelis ein Interesse dabei daran haben, den Palästinensern einen Lebensraum zu gewähren. Das darf als in den letzten 60 Jahren hat sich herausgestellt, ist wohl eher nicht der Fall, gelten. Na, aber hey, es gelte alles zu vermeiden, was Fortschritte auf dem Weg dorthin erschwere. Die Palästinenser bestehen darauf, in diesem Monat bei der UNO die Anerkennung eines eigenen Staates zu beantragen. Westerbrülle kam auch mit dem jordanischen König Abdullah zusammen, sowie mit seinem Amtskollegen Jude. Im Rahmen seiner Nahostreise hält er sich inzwischen in Israel auf, wo er von Premier Netanyahu empfangen wurde. Und der Herr Westerbrülle wird natürlich einen Teufel tun, die Israelis darauf hinzuweisen, dass es vielleicht ganz hilfreich wäre für Verhandlungen, wenn die Israelis aufhören würden, ständig neue Siedlungen zu bauen. Beziehungsweise vorhandene Siedlungen immer weiter auszudehnen in Gebieten, die eigentlich ganz formal ihnen irgendwie gar nicht gehören würden. Ja, oder irgendwelche lustigen Mauern einfach mal so mitten durchs Land zu ziehen. Ja, auf die Idee wird der Herr Westerbrülle nicht kommen. Aber hey. Habe ich mir am Montag reingeklebt. Am Dienstag gab es dann die FDP. FDP-Vize Holger Zastrow hat der Union mit dem Bruch der Koalition gedroht, sollte es nicht zu Entlastungen der Bürger kommen. Er erwarte, dass sich die Union an den Koalitionsvertrag und die Absprache halte, die Bürger zum 1. Januar 2013 spürbar zu entlasten, sagte er der Märkischen Allgemeinen. Sollte das wieder erwarte nicht der Fall sein, müsse die FDP die Koalition beenden. Und wann soll das sein? 2013, 5 Minuten vor der Wahl? Haben die irgendwie den Arsch offen? Beziehungsweise ist der Zastrow einfach nicht autorisiert, irgendwas zu sagen? Vor allen Dingen, Herr Rösler, wie wäre es mal damit? Sie verkünden, der Herr Zastrow hat gerade nicht für die Partei gesprochen. Da habe ich nichts von gehört. Also deswegen, ja. Zastrow sprach sich dafür aus, den Solidaritätszuschlag zum 1. Januar 2013 abzuschaffen, wenn andere Steuersenkungspläne der schwarz-gelben Koalition im Bundesrat abgelehnt würden. Also mal ganz davon abgesehen, dass das schon wieder ein Themenpartei ist, es nervt. Ja, von mir aus beendet die blöde Koalition. Verschwindet für immer und ewig aus der Regierung. Wir haben nur das klitzewinzige Problem, dass wir im Moment gerade dank unter anderem euren fetten Ärschen, die sich nicht bewegt haben, kein gültiges Bundeswahlrecht haben. Also schafft eure fetten Ärsche in den Bundestag und schafft ein Bundeswahlgesetz ran. Und zwar eins, was verfassungskonform ist. Aber mal ein bisschen zackig. Dafür werdet ihr schließlich bezahlt. Das ist so ähnlich wie die putzige Meldung von gestern irgendwie. Ja, Christina Köhler, Schröder, hat ihren Arbeitsplatz wieder angetreten. Ja, hallo, die kriegt da über 10.000 Euro jeden Monat in den Arsch geblasen. Da erwarte ich, dass sie ihren Arbeitsplatz gefälligst antritt. So, da gibt's vier Lausch. In vier Fällen haben Ermittler im vergangenen Jahr den umstrittenen großen Lauschangriff zur Strafverfolgung angeordnet. Geht laut der DPA aus dem jährlichen Bericht hervor, der dem Bundeskabinett heute vorgelegt wird. Beim großen Lauschangriff geht es um Abhörmaßnahmen in Privaträumen. Und der große Lauschangriff, korrigiere mich bitte jemand, wenn ich mich irre. Aber ich meine, das letzte Mal, dass der große Lauschangriff in einer Regierung, das vorletzte Mal, dass der große Lauschangriff in einer Regierung rumschwirrte, das war eine schwarz-gelbe Koalition. Und da hat eine Justizministerin, nennen wir sie mal Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, dann gesagt, nein, das kann sie nicht mittragen und daraufhin ihr Ministeramt niedergelegt. Na? Der große Lauschangriff, wenn mich nicht ganz viel täuscht. Der ist danach dann nochmal vom BVFG kassiert worden und dann gab es nochmal eine neue Regelung, aber ja. Ne? Und der ist also gigantische viermal angeordnet worden, was natürlich beweist, dass die Terrorgesetzgebung noch weiter ausgedehnt werden muss und die Strafverfolgungsbehörden müssen noch mehr Rechte bekommen. Na, das ist so ähnlich wie die Bundeswanze. Die ist vielleicht auch gerade mal irgendwie handvoll mal eingesetzt worden, aber das wird dann natürlich nur als Beweis ausgelegt, wie vorsichtig das Bundeskriminelle Amt denn mit diesen Rechten umginge. Oder so. Wo ist eigentlich die Sonne? Wo da hinten da schon blauer Himmel ist, könnte die Sonne auch mal rauskommen. Andererseits, wenn die Sonne rauskommt, sehe ich zu wenig. So, dann gibt's die Steuersenkung. Berlin DPA, kleine und mittlere Firmen sollen dauerhaft von einer Erleichterung bei der Umsatzbesteuerung profitieren. Ein vom Bundeskabinett in Berlin auf den Weg gebrachter Gesetzentwurf verschafft Kleinunternehmen einen zeitweisen Liquiditätsvorteil. Den Staat kostet diese Maßnahme unterm Strich kein zusätzliches Geld, was Blödfug ist, weil Geld nämlich auch vor sich hin zinst. Da geht es nämlich irgendwie darum, dass Umsatzsteuergeschichten nicht frühzeitig beim Finanzamt einzuschlagen haben, sondern erst irgendwie ein bisschen später einschlagen dürfen. Konkret geht es darum, dass Unternehmen mit bis zu 500.000 Euro Umsatz die Umsatzsteuer erst dann ans Finanzamt abführen müssen, wenn ihre Kunden die Rechnung tatsächlich bezahlt haben. Die Sonderregel war während der Finanzkrise befristet eingeführt worden. Und nachdem befristete Gesetze so die unangenehme Eigenschaft haben, immer weiter entfristet zu werden, auch in diesem Falle. Na, das Geld kommt dann also quasi erst später beim Staat an und hey, Zinsen sind ja kein Problem. Na, also ich meine, mit den Zinsen, die die Staatsschulden alleine verursachen, da könnte man eine Weile leben, wenn man das Geld bekäme. Ja, aber hey, Zinsen sind ja kein Problem. So, dann geht's natürlich auch wieder Neues aus der Wirtschaft. Als erstes hätte ich mal den Anti-Demo Kröttinger. Nach dem Willen von Energiekommissar Günther Oettinger sollen künftig EU-Beamte in Griechenland den Staatsbesitz privatisieren und die Steuern eintreiben. Es wäre am besten, wenn qualifizierte Beamte aus den übrigen EU-Staaten zur Beratung und Durchführung der Verwaltung für einen längeren Zeitraum in Griechenland tätig würden, zitierte die Blöd-Zeitung, Freitagsausgabe, Oettinger in einem Vorbericht. Sie können ohne Rücksicht auf Widerstände agieren und den Schlendrian beenden. Wer Solidarität ein Fordere, müsse auch bereit sein, einen Teil der Verantwortung auf Zeit abzugeben. Nur noch mal zum Mitmeißeln. So Dinge wie Steuern einsammeln sind meines Wissens ureigene Aufgaben der jeweiligen Regierungen und des Staates. EU-Beamte, die da einreiten, sind, korrigiere mich bitte jemand, wenn ich mich irre, aber zumindest nicht vom griechischen Volk gewählt. Haben also überhaupt keine Legitimation, ne? Weil wir hier schon bei S21 die ganze Zeit von demokratisch legitimiert rumfaseln. Ja, die Berliner Mauer war auch demokratisch legitimiert. Weil Ulbricht war ja gewählter, was auch immer er da war, Staatsratsvorsitzender oder so. Aber hey, also diese ominösen EU-Beamten da, die sind von im Zweifelsfall niemandem gewählt und sind damit weder demokratisch noch legitimiert. Der Oettinger beweist also, dass er Demokratie aus dem Fenster treten will. Mal ganz davon abgesehen, dass das irgendwie die Frage aufwirft, warum der Herr Energiekommissar der Meinung ist, sich in irgendeine Steuerdebatte einmischen zu wollen. Das gehört auch nicht zu seinen Aufgaben. Na, also was wird das eigentlich, wenn's fertig ist? Aber hey, Oettinger hat dann noch eine andere kreative Idee, so von wegen, ja, also bei Steuersündern, was immer das dann sind, und dann Schuldensündern, deren Flaggen sollten dann vor den entsprechenden EU-Dependancen nur auf Halbmast wehen. Um ganz doll schlimme Effekte zu bewirken oder was weiß ich. Also ich meine, der Oettinger scheint irgendwie bleibende Schäden durch irgendwas davon getragen zu haben. Weiß irgendjemand, ob der irgendwie in letzter Zeit mal in Fukushima war? Seinen Kopf irgendwie in den Reaktor gehalten hat? Ah, da steht es auch noch. Zugleich schlug der frühere baden-württembergische Ministerpräsident vor, dass Schuldensünder ihre Haushaltshoheit auf Zeit an die EU abgeben sollten. Das wäre eine echte Zumutung für jede Regierung und würde übermäßige Schuldenmacher ausbremsen. Demokratisch nicht legitimiert. Na, also, mal ganz davon abgesehen, dieses ominöse EU-Schuldenproblem ist kein EU-Schuldenproblem, das sind Auswirkungen der Finanzkrise. Ja, Irland zum Beispiel ist nur deswegen pleite, weil der irische Staat die Schrottpapiere von den Banken übernommen hat. Also quasi Bankenrettung betrieben hat. Denen Geld in den Arsch geblasen hat. Ja, nur deswegen sind überhaupt Staaten jetzt plötzlich pleite. Die sind nicht pleite, weil die über Jahre Scheiße gewirtschaftet haben. Das mag sein, dass zum Beispiel Griechenland Scheiße gewirtschaftet hat. Aber pleite sind die, weil Banken implodiert sind. Na, und jetzt da irgendwelchen Staaten irgendwelche Kredite in den Arsch blasen. Na, nur noch mal für den Hinterkopf. Die Banken, die hier die Kredite verteilen, die kriegen von der Europäischen Zentralbank für 1% Zinsen Geld. Also quasi fast kostenlos. Und dann verleihen die das für 10% Zinsen an Griechenland. Also ich meine, das riecht mir irgendwie nach einem Geschäft. Ich weiß auch nicht. Na? 9% zinsenreiner Gewinn. Weil ist ja nicht so, als würden da jetzt irgendwie größere Aktivitäten mit dem Geld passieren müssen. Das höchste der Gefühle, was passieren kann, ist, dass Griechenland wirklich mal irgendwann komplett insolvent ist und die Schulden tatsächlich überhaupt gar nicht mehr zurückzahlen kann. Oh mein Gott. Da wird die Deutsche Bank dran pleite gehen. Dann gibt es den Preisaufschwung. Irgendwo muss der Aufschwung XXL schließlich sein. In Deutschland sind die Verbraucherpreise im August im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,4% gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden ist die Entwicklung vor allem auf höhere Energiekosten zurückzuführen. Ohne Berücksichtigung der Heizöl- und Benzinpreise hätte die Teuerung lediglich bei 1,4% gelegen. Nur dummerweise kommt man um Heizpreise nicht drumrum, weil allerspätestens eine Wohnung doch irgendwie ab und zu mal beheizt werden will. Okay, in den besonders heißen Wochen, die diesen Sommer dargestellt haben, wollte man das dann nicht mehr unbedingt. Aber so ganz grundsätzlich, warmes Wasser könnte doch eventuell durchaus der eine oder andere Bürger doch noch brauchen. Na, aber hey, das ist also der Aufschwung XXL. Habe ich mir am Samstag reingeklebt. Dann gab es den Arbeitsschwung. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit Weise hat sich besorgt über die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt geäußert. Der Abbau der Arbeitslosigkeit lasse in seiner Dynamik nach, sagte Weise der Zeitung Wirtschaftswoche. Er bezweifle zugleich, dass Unternehmen und Beschäftigte eine neuerliche Krise so gut überstehen könnten wie die vergangene Rezession. Einen weiteren Wirtschaftseinbruch würden zahlreiche Firmen nicht noch einmal verkraften. Weise verwies zudem auf die verringerten Möglichkeiten seiner Behörde. In der vergangenen Krise habe die BA Rücklagen von rund 18 Milliarden Euro gehabt, die sie unter anderem für Kurzarbeitergeld habe einsetzen können. Jetzt sei die Kasse leer. Oder anders ausgedrückt, hey, Double Dip Recession ist auch ein Problem für die BA. Huch. Dann, Ödemer. Vorschlag der Woche. EU-Kommissar Oettinger will die Flaggen der EU-Länder mit den größten Schulden vor EU-Einrichtungen auf Halbmast sinken lassen. Also, das wird sie sicher alle vom Schuldenmachen abhalten, schreibt Fefe. In seiner gewohnt unpolemischen Art und Weise. 10.50 Uhr haben wir, was man gerade bei den Crashkindern da nicht gehört hat. Dann gibt's den BD-Export. Der Bundesverband der deutschen Industrie geht ungeachtet zunehmender Sorgen um eine einbrechende Konjunktur weiter von einem Exportwachstum von 11% in diesem Jahr aus. BDI-Hauptgeschäftsführer Kerber sagte der Welt am Sonntag, damit bestätige seine Organisation die Prognose vom Frühjahr. Nach Informationen der Zeitung haben sich die deutschen Ausfuhren in den ersten 6 Monaten 2011 so gut entwickelt, dass ein Plus von 11% auch erreicht werden kann, wenn die Exporte im zweiten Halbjahr nicht mehr zunehmen sollten. Da ist der Aufschwung XXL. Ne? Wirtschaftswachstum von, was waren es, 2, Dings und 0,1 im zweiten Quartal mit der Tendenz, dass es so irgendwo um 0, Quietsch bis zum Jahresende bleiben wird. Aber die Exporte wachsen zweistellig. Ne? Da ist der Aufschwung. Nix irgendwie Konjunktur, nix Binnenwirtschaft, nix gar nix Export. alles nur Export. Ja, ich meine, da dürften dann im Zweifelsfall auch die, was waren es, U-Boote, die noch an Griechenland verkauft wurden, so frei nach dem Motto, hier, die Kredite kriegt ihr aber nur, wenn ihr auch noch irgendwelche blöden U-Boote, die ihr nicht braucht, kauft. Dann ist auch Export. Am Sonntag gab es dann die Griechession. Die griechische Regierung befürchtet einen drastischeren Einbruch der Wirtschaft als bislang angenommen. Die Rezession werde in diesem Jahr alle Vorhersagen übertreffen, sagte Finanzminister Venizelos in Thessaloniki. Man müsse damit rechnen, dass das Bruttoinlandsprodukt um mehr als 5% sinke. Gratulation, liebe Troika, liebe EZB, liebe EU-Pfeifen und Frau Merkel und Herr Sarkozy. Sie haben es geschafft, Griechenland in die Rezession reinzusparen. Beziehungsweise Griechenland dazu zu zwingen, dass es sich selbst in die nächste Rezession reingespart hat. Gratulation, das haben sie großartig gemacht. Ihr Ziel war doch, Griechenland in die Wand zu rammen, oder? Im Mai sei man noch von einem Rückgang von lediglich 3,8% ausgegangen. Ups. So, dann gibt's AsmuZB, da gab es irgendwie Chefsvolkswirt der EZB, ein Fracht mich nicht stark, von dem ich irgendwie vorher nie gehört hatte, der dann so relativ spontan verkündet hat, dass er jetzt doch nicht mehr Chefsvolkswirt der EZB sein will, aus, wie es so schön hieß, persönlichen Gründen. Und dann war da so die Frage, ja, wer könnte denn das Amt übernehmen? Und naja, also wer fällt einem denn Dringenderes ein als Asmussen? Das Arschloch, was die Finanzkrise schon voll geheim ausgesessen hat. Ja, also der SPD-angehörige Staatssekretär im Finanzministerium, Jörg Asmussen, bekannt und berühmt dafür, dass er neoliberale Scheiße von sich gegeben hat und schon die Finanzkrise damit verbracht hat, dass er den geheimen Bankenrettungsfonds mit vorgesessen hat und in allen möglichen anderen Gremien rumgesessen hat. Und der soll jetzt irgendwie an die EZB. Ja, ich meine, jemand noch Disqualifizierteres würde mir jetzt so spontan auch echt nicht einfallen, von daher passt schon. Dann gibt's Griechenplanter. Angesichts anhaltender Unsicherheiten über die Entwicklung der griechischen Staatsfinanzen wappnet sich das Bundesfinanzministerium einem Medienbericht zufolge für alle denkbaren Szenarien. Wie zum Beispiel eine Pleite. Na, was würde passieren, wenn Griechenland in die Insolvenz ginge? Blöde Nullti-Idee? Diverse deutsche Banken hätten plötzlich das Problem, dass sie gigantische Abschreibungen hätten und plötzlich Geld vom Staat bräuchten. Aber hey, wir haben's doch. Na, wir haben wie viele Milliarden für den Bankenrettungsfonds beim letzten Mal gehabt? 480? Davon real haushaltsrelevant anzutreffen irgendwas in der Größenordnung jenseits 100 Milliarden. Na, also die Behauptungen von wegen, ja, aber das sind ja nur Garantien, das ist ja kein Geld, erweisen sich als Blödwug, weil, wenn dann plötzlich echtes Geld benötigt wird, 100 Milliarden haushaltsrelevant, Also das Finanzministerium gab es dann so am Sonntag als Meldung, würde da laut drüber nachdenken, was dann passieren würde bei einer Pleite von Griechenland. Dann hat Blödhofer verkündet, ja, man möge doch Griechenland aus der Eurozone kicken. Und zu mir zwei Dinge einfallen. Erstens, dumme Idee. Zweitens, rechtlich nicht machbar. Die entsprechenden Eurozonenverträge sehen keinen Ausstieg, weder freiwillig noch unfreiwillig, eines Landes vor. Punkt. Geht nicht. Ist juristisch nicht drin. Wenn man jetzt da Regeln baut, wie Griechenland aus dem Euro austreten könnte, dann sind das neue Regeln. Na, ob die dann funktionieren, ist dann die andere spannende Frage. Plus, nachdem ja sämtliche Kredite, die bei Griechenland gerade irgendwie akut fällig werden könnten, auf Euro lauten, hilft es noch nicht mal mehr was, wenn die Griechen jetzt aus dem Euro austreten, dann wieder eine Drachme hätten, weil die Verträge weiterhin in Euro bezahlt werden müssen. Also wenn sie dann Unmengen an Drachmen drucken, haben sie trotzdem noch nichts gewonnen. Sie müssten also erst die Kredite auch noch auf Drachme wieder umrechnen lassen, was im Zweifelsfall dann allerdings auch eine Einwilligung der entsprechenden Kreditgeber benötigt. Oder anders ausgedrückt, won't happen. Na, also deswegen Blödhofer. Habe ich mir am Sonntag reingeklebt. Am Montag gab es dann Linkständnis. Diese Aussage des Wirtschaftsnobelpreisträgers Josef Stiglitz klingt erstmal nach einem Widerspruch. Heute verstünden die Linken den Markt, die Rechten aber nicht, schreibt Stiglitz in den Blättern für deutsche und internationale Politik. Seiner Meinung nach war das Deregulierungsmantra der Rechten falsch. Die Welt zahle jetzt den Preis dafür, die Märkte sich selbst zu überlassen. Die USA könnten das möglicherweise mehr als 1,5 Billionen US-Dollar an Produktionsverlusten kosten. Stiglitz fordert ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum, an dem die Mehrheit der Bevölkerung der Bevölkerung, der Bürger teilhaben könne. Denn die wertvollste Ressource eines Landes seien seine Menschen. Ja. Ich finde das schon interessant, dass da jetzt also immer mehr Leute in die gleiche Richtung einschlagen und die einzigen, die es immer noch nicht raffen, sind die neoliberalen Vollidioten, die Neoliberalalas. Von wegen, ja, und dass dann da irgendwelche Leute sich hinstellen und sagen, hey, besteuert uns, wir haben zu viel Geld. Also die besonders Reichen. Naja, ach, das ist ja alles nur PR. Aha, und das ist keine PR, wenn ihr irgendwelchen Hoteliers Geld in den Arsch blasen wollt. Dann gab es auch am Montag EZB-Anleihen. Die EZB kauft nochmal wieder Anleihen von Staaten, wo, hatte ich jetzt kürzlich gesehen, Gysi im Bundestag darauf hinwies, dass das übrigens genau das ist, was der Eurobond auch machen würde. Nämlich für die EZB zahlen eh alle EU-Länder, also wir alle. Und wenn die EZB jetzt Anleihen, also quasi Kredite gibt an Länder, die eigentlich nicht mehr so dolle kreditwürdig wären, dann ist das wie ein Eurobond. Dafür müssen wir schließlich auch bezahlen. Da hinten ist ein Eichhörnchen. Das macht aber nicht hüpf-hüpf. Und wenn das nicht hüpf-hüpf macht, kann ich nicht hüpf-hüpf kommentieren. Hüpf-hüpf. Hüpf. Ja, hüpf. Ja, hier bin ich durchs Grünzeug. Da sehe ich dich doch gar nicht, du Eichhorn. Na, also da wies Gysi jedenfalls darauf hin, dass Eurobonds, die Merkel ja immer noch ablehnt, eigentlich auch nicht sehr viel anderes sind, als die EZB kauft Anleihen. Was sie eigentlich ja gar nicht dürfte. Aber hey, das kümmert sie offensichtlich nicht. Kraxel, kraxel, kraxel. So, dann gibt's Röspanik. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble ist auf Distanz zu Wirtschaftsminister Philipp Rösler und dessen Überlegungen zu einer möglichen Insolvenz Griechenlands gegangen. Die Finanzmärkte reagierten derzeit übertrieben nervös, sagte in der ZDF-Sendung Was nun? Da mache es keinen Sinn, die Nervosität durch Gerede zu verstärken. Rösler hatte einen geordneten Insolvenz Griechenlands ins Gespräch gebracht. Der Rösler hat immer noch nicht begriffen, dass alles, was er sagt, auch Einfluss darauf hat, wie irgendwelche Banken und irgendwelche Ratingagenturen oder was weiß ich nicht, wer die Situation einschätzen. Wenn der Wirtschaftsminister Deutschlands sich hinstellt und sagt, ja, Griechenland ist ja eigentlich schon längst pleite, das wird für die Schuldenaufnahme von Griechenland eher negative Auswirkungen haben. Die kriegen dann irgendwelches Geld nur zu dreistellig Zinsen. Ne, verdreifacht sich alle 2 Minuten das Geld. Am Dienstag gab es dann Druckel aus Angst vor einer Pleite Griechenlands. Mit dramatischen Folgen für die Eurozone setzt die Bundesregierung Athen massiv unter Spardruck. Weil, hey, 8% Miese reicht nicht. Ach nee, 5% waren es nur. 5% Miese reicht nicht. Eine 5% Rezession ist immer noch viel zu klein. Wir wollen, dass es euch nicht mehr gibt. Also spart gefälligst. Hallo? Der Staat kann schon nichts mehr ausgeben. Wie viel weniger als nichts soll der Staat da noch ausgeben? Und übrigens, die Steuereinnahmen bei einer Rezession tendieren die eher auch nicht zu wachsen. Na, die haben das alle irgendwie noch nicht begriffen, aber hey. Dann auch von Dienstag gab es den Pöbler. In der Bundesregierung droht wegen Spekulation um eine mögliche Insolvenz Griechenlands Ärger. Bundeskanzlerin Angela Merkel wartet davor, die Märkte mit unvorsichtigen Aussagen weiter zu verunsichern. Die Schuldenkrise sei nicht mit einem Schlagwort wie Eurobonds oder Insolvenz aufzulösen. Wirtschaftsminister Philipp Rösler, der eine geordnete Insolvenz Athens nicht ausgeschlossen hatte, hielt an seiner Position fest und weigert sich auch irgendwie hinzunehmen, dass die Bundeskanzlerin die Richtlinienkompetenz hat und deswegen sagen kann, Herr Wirtschaftsminister, halten Sie die Fresse. Aber Merkel hat offensichtlich auch nicht die Macht, auf den Tisch zu hauen und zu sagen, Herr Rösler, halten Sie die Fresse. Na, sonst Rausflug wäre zum Beispiel mal eine Maßnahme. Na, gehen Sie doch als Arzt arbeiten. Wie, das können Sie nicht? Ja, das interessiert mich doch nicht. Na, aber hey, Merkel will offensichtlich da ja auch nicht auf den Tisch hauen. Sonst hätte sie ja vielleicht schon mal auf den Tisch hauen können. Ich meine, der größte Brüller ist dann auch, wenn Rösler sich irgendwo hinstellt und was von es dürfe keine Denkverbote geben faselt. Ja, so, am Mittwoch gab es dann die Bondbereitung, dass nämlich die EU-Kommission sich auf Eurobonds vorbereitet, also gemeinsame Staatsanleihen der Euroländer. Beim 11 fällt mir gerade auf. Die EU-Kommission werde Optionen vorbereiten für die Einführung von Eurobonds, kündigte EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso im Europaparlament in Straßburg an. Blablabla. Also die machen auf Eurobonds und nachdem Merkel schon verkündet hat, das nicht zu wollen, blub. Ramsauer, die Rampensauer, hat sich dann auch nochmal in die Öffentlichkeit gekullert und verkündet, ja, das geht ja mal alles gar nicht. Ne? Ramsauer, Verkehrsminister, ich frage mich, wer sich jetzt eigentlich alles meint, zu Wirtschaftsthemen äußern zu können. Na, also ich meine, was kommt als nächstes? Kommt der Herr Gesundheitsminister noch mit einer Meinung und verkündet, das Steuersystem ist krank. Ah, Also Ramsauer sagte jedenfalls der Wochenzeitung Die Zeit, ein Ausstieg Griechenlands aus dem Euro sei, Zitat, kein Weltuntergang. Doch, das ist sehr wohl ein Weltuntergang, weil da nämlich plötzlich so Dinge wie eine Deutsche Bank plötzlich ganz massiv abschreiben müssten. Vorausgesetzt, Griechenland würde es tatsächlich schaffen, Staatsanleihen abzuwerten. Also eine eigene Währung zu bekommen, die so massiv zu drucken, dass es massiv Inflation gibt, dass die Kredite plötzlich alle nichts mehr wert sind. Dann hat plötzlich eine Deutsche Bank das Problem, dass sie sich eigentlich darauf verlassen hat, dann auch irgendwie zig Milliarden reinzubekommen, die dann aber plötzlich nicht mehr kommen. So, und wer darf dann die Deutsche Bank retten? Wer? Was? Wie? Wir alle? Oh, schade. Na, plötzlich ist dann wieder Geld da. So, dann gibt's die Unvermittel-BA. Die Bundesagentur für Arbeit rechnet damit, dass der Kampf gegen die Langzeitarbeitslosigkeit schwieriger wird. In einer Studie kommt sie zu dem Schluss, dass mit dem Aufschwung die besser qualifizierten Arbeitslosen zwar wieder Stellen bekämen, aber die, die jetzt keine Stellen hätten, die wären halt eh alle zu blöd und die könnte man halt nicht vermitteln. Und war das nicht sogar weise? Nee, alt. Sagte der Süddeutschen Zeitung, dieser harte Kern mache etwa 20% der rund 2 Millionen Arbeitslosen im Hartz-IV-System aus, benötige aber 80% der Mittel. Und was ist mit den rund, sagen wir mal, 8 Millionen Personen, die nicht mal zu den Hartz-IV-Arbeitslosen gehören, aber trotzdem Hartz-IV-Geld nämlich aufstockert sind? Aber hey. Dann hatte die Schweizer Großbank UBS nach eigenen Angaben einen Verlust von 2 Milliarden Dollar in ihrer Bilanz entdeckt. Was irgendwie die Frage bei mir aufdrängt, wie kann es sein, dass bei denen keiner mitkriegt, wenn die irgendwo Geld verlieren? Ja, das soll dann irgendwie ein einzelner Bankier gewesen sein, der hätte dann Geld verzockt, bla 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 bla. Haben die keine Kontrolle? Wissen die nicht, wenn bei denen Geld irgendwohin verschwindet? So, EU-Mini-Wax. Die Wirtschaft in den 17 Euro-Ländern wird im zweiten Halbjahr nach Einschätzung der EU-Kommission kaum noch wachsen. Die Brüsseler Behörde senkte ihre Prognose für die zweite Jahreshälfte deutlich nach unten. Demnach wird die Konjunktur im Euroraum im dritten Quartal nur noch um 0,2% zulegen, im vierten Quartal um 0,1%. Ein Rückfall in die Rezession erwartet die EU-Kommission aber nicht. Ach, nicht? Now that's surprising. So, genau. Dann gibt's P-Vorschreib, und zwar PayPal hatte, wer war das? Rossmann. Hatten die vorschreiben wollen, dass sie keine kubanischen Zigarren in ihrem Online-Geschäft anbieten. Und daraufhin hat Rossmann dann gesagt, wenn ihr uns vorschreiben wollt, was wir wem zu verkaufen haben, dann seid ihr als Zahlungsmittel raus. Das ist schon wieder ein Hubschrauber, aber wir hatten schon einen. So, dann gibt es eine Sanktionzahl. Die Zahl der Sanktionen gegen Erwerbslose, die sich nicht an Auflagen halten, wird nach Angaben der BIMBIS-Agentur für Arbeit in diesem Jahr voraussichtlich auf einen neuen Rekord von rund 900.000 steigen. Der Chef der Nürnberger Behörde Weise sagte der Wirtschaftswoche, bereits im ersten Quartal hätten die Agenturen rund 218.000 Sanktionen verhängt, 30.000 mehr als im Vorjahreszeitraum. Was da nicht auftaucht, wie viele Sanktionen dann später ein Gericht wieder einkassiert hat. Weil die offensichtlich illegal waren, weil die offensichtlich, ne, gibt's ja so die berühmten Geschichten, irgendwie schwangere Frau, die von ihrem Arzt verordnet bekommen hat, bitte nicht zu arbeiten, kriegt von der BA die Auflage, sie solle gefälligst irgendwo einen 1-Euro-Job machen, als Bauarbeiter. Sagt sie, nee, mein Arzt hat gesagt, wenn ich das mache, dann bringe ich mich und mein Kind in Gefahr. Das werde ich nicht tun. Daraufhin gibt's eine Kürzung auf 0, weil von 0 kann man als schwangere Person ja wunderschön leben. Und als nicht schwangere Person kann man von 0 Euro auch ganz großartig leben. Däh. So, dann gibt es einen Botschaftssturm, und zwar irgendwie in Kairo haben Demonstranten die israelische Botschaft gestürmt. Ist hier eine Meldung von Samstag. Und die Frage, die sich mir als erstes aufdrängte, ist, warum? Und das habe ich nirgendwo erklärt gesehen. Deswegen, da gab es irgendwie eine Geschichte und ich frage mich die ganze Zeit nach den Hintergründen. So, aber wenn ich auf die Uhr gucke, dann muss ich hier mal schneller machen. Da gibt es eine WTF-Beobachtung. In Braunschweig haben nämlich mehrere Personen, die Auszählung der Briefwahl beobachten wollten, ein Hausverbot bekommen. Und da zitiere ich einfach mal die Wahlbeobachtung. Als soweit die Formalien mit der Polizei erledigt waren, wurden wir wieder in den Raum gebeten, wo der Wahlleiter in Anwesenheit der Polizei Regeln aufstellte. Diese besagten, dass wir eine Linie im Raum nicht übertreten dürften, sonst würde der Wahlleiter von seinem Hausrecht Gebrauch machen. Besagte Grenze war so weit vom Auszählungstisch entfernt, dass eine Beobachtung nicht möglich gewesen wäre. Der Wahlleiter fragte dann Dennis, ob er sich an diese Regel halten würde. Dennis antwortete, dass er so nah rangehen wolle, wie es nötig sei, um die Wahl beobachten zu können. Für diese Aussage bekam er Hausverbote. Daraufhin wurde ich gefragt. Meine Antwort, O-Ton, ich werde die Wahl gemäß den Regeln der Wahlbeobachtung beobachten. Antwort des Wahlleiters, hiermit haben Sie Hausverbot. So sieht nämlich Demokratie in Deutschland aus. Eine Wahl beobachten geht ja mal gar nicht. Und schon gar nicht, wenn es eine Briefwahl ist. Dann gibt es Neues von S21, wo sich irgendwie die SPD putzigerweise mit der CDU trifft. Soweit ich informiert bin, ist die SPD mit den Grünen in einer Koalition da unten. Warum die sich dann irgendwie mit einer Oppositionspartei treffen, ich formuliere mal vorsichtig, wäre ich Grünen-Verantwortlicher, würde ich von den SPD-Verantwortlichen jetzt eine verdammt gute Erklärung hören wollen. Gab es am Montag. Dann hat die Bahn angeboten, irgendwie den Südflügel des bisherigen Hauptbahnhofs noch nicht abreißen zu wollen, sondern darauf zu warten, bis der ominöse Volksentscheid dann erstmal offiziell gegen die Wand geknallt ist. Weil was anderes als gegen die Wand knallen kann der gar nicht. Aber ja, gab es am Mittwoch. Dann gibt es die DPOLG. Die DPOLGilda nämlich. Die Deutsche Polizeigewerkschaft. Man könnte sie auch Deutsche Prügelbullengewerkschaft nennen. Würde auch nicht völlig falsch sein. Die hat jetzt sich künstlich aufgeregt, dass mit den lustigen Namensschildern, die demnächst in Berlin, ist es glaube ich, kommen sollen, dass man damit, die wären ja so scharfkantig, damit könnte man sich ja ganz böse verletzen. Wo ich jetzt auch schon gelesen habe, also wenn die Polizisten sich an Namensschildern verletzen können und da dann schon ganz schlimme Verletzungen davon ziehen könnten, warum zum Fick gibt man denen dann eigentlich noch scharfe Waffen? Also die Deutsche Polizeigewerkschaft will mal wieder beweisen, dass sie Prügelbullen schützen will. Und zwar nur Prügelbullen, weil das ist also eine wirklich gute Begründung, warum Polizisten nicht ein identifizierendes Nummernschild an ihrer Bekleidung permanent zu tragen haben. Da muss nicht mal ein Name draufstehen, eine Nummer reicht völlig aus. Und eine wirklich gute Begründung, warum die Gewerkschaften von Polizeibediensteten sich dagegen immer krampfhaft wehren, ist mir nicht ein einziges Mal begegnet. Alles, was ich habe, ist, nee, das geht doch aber nicht, das würde alle Leute unter Verdacht setzen. Autokennzeichen setzen auch alle Autofahrer unter Verdacht. Und, weiter, hat eigentlich mal jemand gegen Autokennzeichen geklagt, weil er nicht vollverdächtigt werden will? So, und dann kommen wir ganz schnell in der Musikecke an. In der Musikecke ist mir ein Stück Musik aus dem Jahr 2010 nochmal in die Finger gefallen. Nämlich vom Öhendorf, Sonntag 18:51 Uhr, Rappalier mit dem Titel Dunmore Lassies. Dass der Dunmore Lassies heißt, weiß ich aber erst seit diesem Jahr. Aber ja, 3 Minuten 46 ist der lang. Und ist eine Aufnahme, wo ich dann halt nicht gleich zum Handy gegriffen habe. Und danach gibt es 3 Minuten 37 den Charlie Chaplin mit der große Imperator seiner Ansprache, die ich aus YouTube entführt habe, wo nämlich jemand aktuelle Bilder zu dem Audio geschnitten hat. 3 Minuten 37 lang, wie gesagt. Kriegt ihr dann in die Ohren. Ich sag dann danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier auf- bzw. in die Ohren zu bekommen. Für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen wollt, fühlt euch zum Beispiel eingeladen, mir eine Mail an compiblog@googlemail.com zu schreiben, mich @compot bei Twitter anzuschreiben, bei Google Plus zu erwähnen oder einen Kommentar im compiblog.de unter compot 283 Teil 2, das ist der hier, einzutragen, vorausgesetzt, dass ich da nicht gerade wieder Anti-Spam-Maßnahmen ergreifen muss. So, und dann viel Spaß mit den Dunmore Lassies von Rappalio und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason. A world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite!